Deutschlandfunk, das war der Tag. Am Mikrofon für Sie, Daniel Heinrich, guten Abend. Gebannt konnte man auch heute wieder auf die politischen Entscheidungsträger in Berlin blicken. Die Bundeskanzlerin war zur Videoschalte mit den Ministerpräsidenten verabredet. Thema natürlich weiteres Vorgehen in der Corona-Krise. Die Ergebnisse fasst gleich zu Beginn der Sendung unser Korrespondent aus Berlin zusammen. Über die Ergebnisse der Abstimmung habe ich vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke gesprochen, unter anderem zur Figur, die Armin Laschet derzeit abgibt. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zählt zu denjenigen, die auf schnellere Öffnungen drängen. Das volle Interview hören Sie in wenigen Minuten. Die Hisbollah wird im Libanon häufig als Staat im Staat bezeichnet. Die Organisation, die vom Iran unterstützt wird, besitzt auch einen militärischen Arm, der sich dem Kampf gegen Israel verschrieben hat und für zahlreiche Terroranschläge verantwortlich gemacht wird. Nun ist die Organisation in Deutschland verboten worden. Auch dies ein Thema dieser Sendung. Beginnen wollen wir allerdings in Berlin. Zusammenkommen der Bundeskanzlerin mit der Ministerpräsidenten der Länder heute wie schon gewohnt per Videoschalte. Wann und wie werden die nächsten Lockerungen in der Corona-Krise kommen? Wie sieht er aus, der weitere Umgang mit Schulunterricht oder Kita-Öffnungen? Werden die Deutschen Sommerurlaub in Europa machen können? Und wann gibt es wieder Fußball-Bundesliga? Auch dies ist für manche Menschen wichtig. Frank Capellan fasst in Berlin die Ergebnisse des Treffens zusammen.
Immerhin das. Deutschlands Spielplätze werden bald wieder öffnen. Eltern sollen Hygieneregeln beachten und überfüllte Anlagen meiden. In Berlin gilt das bereits, die anderen Länder werden folgen. Ähnliches gilt für Museen, Zoos oder botanische Gärten. Bei den entscheidenden Themen aber haben sich Kanzlerin und Ministerpräsidenten auf den kommenden Mittwoch vertagt. Wann werden Kitas wieder öffnen? Wann der Schulbetrieb weiter hochgefahren? Für Angela Merkel ist es noch zu früh, das jetzt schon zu beurteilen. Sie will noch nicht abschließend bewerten, wie sich erste am 20. April in Kraft getretene Lockerungen auf das Infektionsgeschehen auswirken.
Denn die 12 bis 14 Tage, die es ja dauert, bis wir wissen, was das Ganze für Auswirkungen auf unser Infektionsgeschehen hat, diese Tage werden erst am 6. Mai vorbei sein.
Klar ist nach der 2,5-stündigen Videokonferenz auch, bevor grünes Licht für Geisterspiele der Fußball-Bundesliga gegeben wird, soll ein Fahrplan für eine schrittweise Schul- und Kita-Öffnung erarbeitet werden. Grundsätzlich aber scheint die Politik gewillt, den Clubs das Spielen vor leeren Rängen zu erlauben. Doch bevor der Ball wieder rollt, soll klar sein, wann eine Kita-Betreuung wieder möglich sein wird. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
Der Spielplatz ist eigentlich nicht das Wichtigste, sondern wichtig ist, dass wir für Kita und Schulen einen Weg finden. Und dort übrigens einen Weg finden, der den Besorgnissen der Eltern, die große Sorge haben, wie die Kinder gefährdet sind, ernst nehmen, aber auch den Pädagoginnen und Pädagogen eine Chance geben, die auch zu Risikogruppen gehören.
Wie der Schulbetrieb schrittweise wieder hochgefahren werden kann, soll ebenfalls erst am kommenden Mittwoch entschieden werden. Nordrhein-Westfalen allerdings hat bereits heute beschlossen, Grundschüler schon zum 11. Mai wieder in die Schulen zu holen, tageweise gestaffelt nach Klassen. Im Unklaren bleibt die Gastronomie. Viele Wirte bereiten sich schon darauf vor, bald wieder Corona-gemäß mit Abstand und Hygiene servieren zu dürfen. Auch Hoteliers und Pensionsbetreiber hoffen darauf, bald wieder öffnen zu dürfen. Doch auch sie müssen sich in Geduld üben. Nicht einmal in der kommenden Woche will Merkel ein Datum nennen, sondern erst bei den darauffolgenden Bund-Länder-Gesprächen.
Selbst wenn die Tische 2 Meter Abstand haben, an einem Tisch wir natürlich nicht kontrollieren können, sitzt dort eine Familie, dann ist das vollkommen unproblematisch. Oder aber sitzen dort Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Hausständen begegnen.
Und hält die Kanzlerin überhaupt Urlaub im Ausland während der Sommermonate für denkbar? Niemand kann das derzeit sagen, meint Merkel.
Das kann heute nicht überblickt werden.
Ich kann nur eines sagen, sollte am Ende möglicherweise innerhalb Deutschlands das Reisen möglich sein, kann ich jedem sagen, der in den Süden fährt, man muss nicht nach Österreich fahren, man kann auch in Bayern Urlaub machen.
Insgesamt aber warnt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor vorschnellen Entscheidungen und davor, nicht nur wirtschaftliche Folgen des Lockdowns in den Blick zu nehmen.
Wir müssen die wirtschaftlichen Fragen im Blick haben, aber dabei die ethischen nicht vergessen. Debatten über die Frage, wie lange jemand leben soll, sind Fragen, die ich nicht nur für unangebracht halte, sondern auch für gefährlich.
Den Museen allerdings will der Bund mit 10 Millionen Euro unter die Arme greifen, wenn sie für die Öffnung nach Corona-Richtlinien umbauen müssen. Auch Gottesdienste werden wieder möglich sein. Die Kanzlerin drängt auf Vorgaben, weniger singen etwa. Doch auch das war allgemein erwartet worden, denn einige Bundesländer hatten das bereits angekündigt oder umgesetzt. Zudem sitzen die Juristen zunehmend Bund und Ländern im Nacken. Gestern kippte das Bundesverfassungsgericht ein Gottesdienstverbot in Niedersachsen. Immer häufiger wird von der Politik verlangt, die Grundrechtseinschränkungen gerichtsfest zu machen. Auch die 800 Quadratmeter Regelung für Geschäfte dürfte nicht mehr lange zu halten sein. Das Hauptstadtkaufhaus KDW darf nach einer Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes wieder öffnen. Die Richter bezeichneten es als willkürlich und unverhältnismäßig, das Kaufhaus zu schließen, insbesondere weil Einkaufszentren mit vielen kleineren Geschäften in Berlin nicht geschlossen bleiben müssten.
Über die Videoschaltkonferenz, über das Gespräch der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten berichtete Frank Capellan aus Berlin. Am Telefon ist der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Er ist Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Abend, Herr von Lucke.
Guten Abend, Herr Heinrich.
Einen Zwischenschritt nennt es die Kanzlerin. Nach ihrem Treffen mit dem Ministerpräsidenten wissen wir, die bestehenden Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Leben bleiben in Deutschland vorerst weitestgehend bestehen. Überrascht Sie das?
Nein, ganz und gar nicht. Das war ja bereits angekündigt. Die größere resümierende Veranstaltung wird am 6. Mai stattfinden. Das war ganz klar. Die Kanzlerin vor allem hat darauf gedrängt, dass man im 2-Wochen-Turnus überlegt, denn dann sind die Wirkungen der jeweils verhängten Maßnahmen einschlägig und zu überdenken und zu prüfen. Das heißt, die eigentliche wirklich wichtige Sitzung findet am nächsten Mittwoch statt. Allerdings muss man eines feststellen, was sich jetzt mittlerweile so an Geplänkel abspielt bei diesen Veranstaltungen, macht eines sehr deutlich. Die Interessen der verschiedenen Länder werden zunehmend konträr und es überrascht schon, wie sehr jetzt das Fingerhakeln eingesetzt hat. Also die unterschiedlichen Interessen geltend gemacht werden, das fand ich schon markant.
Woran denken Sie da genau?
Naja, man hat ja einige erstaunliche Töne gehört. Wenn man überlegt, es ging ja unter anderem um die Frage, sollen Kinderspielplätze weiter geöffnet werden? Das war ein ausgesprochenes Begehr. Es wurde am Schluss auch so entschieden. Aber Markus Söder ist vernehmbar geworden mit dem Wort, das ist Mickey-Maus-Politik, allein darüber zu reden. Ich glaube, das wird ihm noch gewaltig auf die Füße fallen. Denn bisher hat er sich ja sehr souverän als klarer, entschiedener Mensch der Tat und einer klaren Linie profiliert. Ich glaube, das ist nun ein Punkt, wo es neuralgisch wird. Denn Kinderspielplätze sind tatsächlich eine wichtige Frage. Das geht darum, gerade den Kindern wieder die Möglichkeit zu eröffnen, rauszukommen. Das, glaube ich, ist ein ziemlich sensibler Bereich. Ich glaube nicht, dass er sich da einen Gefallen getan hat. Dann haben wir natürlich genau auf der Gegenseite erlebt, dass Armin Laschet doch wieder ziemlich vorgeprescht ist mit seiner Ankündigung, die Schulen bereits zum 11. Mai zu öffnen. Beziehungsweise, das war wohl vor allem die Ankündigung seiner eigenen Bildungsministerin. Das ist ihm dann wieder prompt auf die Füße gefallen. Also, wir erleben immer stärker, wie diese beiden profilierenden Faktoren, Laschet, Söder, aufeinanderprallen und man kann den Eindruck haben, dass das sich eher noch verstärkt hat. Auch andere beispielsweise, Frau Schwesig heißt es, hat versucht, zum Beispiel eine Lanze zu brechen für die Öffnung von Tattoo-Studios. Mhm. Das hat Söder aber dann ziemlich souverän vom Tisch gewischt und das war dann kein Thema mehr. Wir merken also, die Begehrlichkeiten unterschiedlicher Art der einzelnen Länder werden stärker und es wird offensichtlich nicht mehr leicht fallen, eine gemeinsame Linie zu finden.
Versuchen wir da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Sie haben Armin Laschet erwähnt, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen will bekanntlich CDU-Vorsitzender werden. Sie haben auch schon das Hin und Her mit seinem Schulministerium angesprochen. Ist dieses Hin und Her dem Druck geschuldet, unter dem Laschet gerade steht?
Ja, absolut. Ich glaube, man kann es noch viel grundsätzlicher fassen. Ich glaube, Laschet hat sich fundamental vergaloppiert. Er hat einen eklatanten Fehler gemacht. Während Söder erkannte, da hat man den Instinktpolitiker erkennen können, dass letztlich die klare, harte Kante am Anfang ungemein Punkte bringt. Also selbst, obwohl es natürlich ein typischer Söder war, er ist ja den anderen Ministerpräsidenten zuvor gekommen, obwohl man sich eigentlich auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt hat. Das hat ihm ungemein Punkte gebracht, weil er ziemlich klar eine entschiedene, harte Kante gefahren hat. Laschets Kalkulation, dagegen punkten zu können, um mit dem Exit aufzutreten, also gewissermaßen der Erste zu sein, der aus den harten Maßnahmen austritt, hat sich als ein absoluter Fehler erwiesen. Denn er hat damit sein Image, das ohnehin eher das des Laschen, des Lachsen, des Rheinischen, der lockeren Type ist, das hat er ein Stück weit noch verstärkt. Also während Söder es geschafft hat, das Image des Intriganten, auch desjenigen, der eigentlich auf eigene Rechnung spielt, das zu konterkarieren, indem er sich sehr seriös Bundes gegeben hat und daher ungemeine Zustimmung auch in Bayern genießt. Mittlerweile sind es über 90%, also auch weite Teile der grünen Wählerschaft, die den Söder-Kurs so völlig richtig halten, hat Laschet den großen Fehler gemacht zu glauben, der Erste, der den Exit propagiert, macht es sich damit leicht und er hat völlig verkannt, dass wer den Exit propagiert, quasi die Büchse der Pandora öffnet, denn damit sind die Begehrlichkeiten alle im Raum. Jetzt versuchen die verschiedenen Interessenvertreter in Nordrhein-Westfalen alle davon zu profitieren und er kann quasi gar nicht mehr die Pandora-Büchse zukriegen. Sie sind alle unterwegs und jetzt versucht er flehentlich so etwas wie den Exit aus dem Exit. Er versucht das wieder in den Griff zu kriegen, was er erst losgetreten hat.
Lassen Sie mich da mal einhaken, Herr von Lucke. Warum ist das denn so, dass Laschet offenbar mit dieser Exit-Forderung so auf die Nase fällt, platt gesagt? Weil wenn wir uns die katastrophalen Zahlen auf dem Arbeitsmarkt ansehen, müsste er doch zumindest bei den Teilen der Bevölkerung für Verständnis sorgen, die davon direkt wirtschaftlich betroffen sind von diesen ganzen Maßnahmen.
Das ist, glaube ich, auch seine Kalkulation. Und man kann ja auch die Anliegen, die er hat, dass er tatsächlich zum Ausdruck bringt, ich will auch die tatsächlich ja berechtigten Sorgen vieler Menschen ernst nehmen. Man kann das ja durchaus gutieren. Das große Problem von Laschet besteht darin, dass er selber so oft den Laden offensichtlich nicht im Griff hatte. Denken Sie nur an den Auftritt vor wenigen Tagen bei Anne Will, wo er dann auch letztlich sich selbst exkulpierte, indem er die Verantwortung für die Probleme bei der Schulöffnung den einzelnen Kommunen zuwies. Das sind natürlich alles Maximen, die deutlich machen, es ist nicht die Souveränität, die ihn leitet. Also er hat nicht die Stärke, diese Ausnahmesituation zu handeln. Wenn wir mal ganz groß fassen, das bekannte Wort von Karl Schmidt, das fatale Wort von der Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Das ist ein brutales Wort, es ist antidemokratisch, aber man kann es einmal umdrehen. Im Ausnahmezustand kommt es natürlich für jeden Politiker an, besonders souverän zu erscheinen. Und diese Souveränität ist Armin Laschet bisher abgegangen und das ist eben meines Erachtens das Hauptproblem. Er hat in der entscheidenden Situation, in der er sich übrigens auch dezidiert von der Kanzlerin absetzen wollte, er hat ja mit einem großen Artikel in der Welt am Sonntag vor einigen Wochen das auch sehr deutlich gemacht. Er hat explizit gegen Angela Merkel gesagt, man kann in solchen Zeiten nicht alternativlos regieren. Es muss immer Alternativen geben. Das war dezidiert gegen die Kanzlerin gewendet. Er wollte sich damit auch ein Stück weit freischwimmen aus der Annahme, dass er immer im Geleitzug der Kanzlerin ist. Aber er hat verkannt, dass in dieser Situation der Kanzlerin ungemeine Sympathiewerte zuwachsen und alle anderen seine Gegner, ob es Söder ist oder übrigens auch Friedrich Merz, machen jetzt das einzig Vernünftige. Sie suchen den absoluten Schulterschluss mit Angela Merkel. Und das hat Laschet in der entscheidenden Situation völlig verkannt. Insofern glaube ich, hat er sich in seinem eigenen Image des eher, wie gesagt, Lachsen, des Rheinischen, des eher Lockeren, er hat sich eher darin fatal gestärkt und er ist nicht zu einer seriösen Kraft gestärkt worden, sodass ich für seine Kampagne momentan eher schwarz sehe, beziehungsweise den Eindruck habe, er wird große Schwierigkeiten haben, sein Image zum Positiven in dem Kampf um letztlich ja die Kanzlerkandidatur. Denn darum geht es im Kern ja gerade in der Auseinandersetzung mit Markus Söder. Es wird ihm schwerfallen, das Image noch einmal so entscheidend zu korrigieren.
Sagt der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Neben der politischen Dimension gibt es natürlich auch eine wirtschaftliche. Der Druck auf den Arbeitsmarkt ist hierzulande enorm, die Lage in der Corona-Krise dramatisch. Das hat die Bundesagentur für Arbeit heute bekannt gegeben. So haben Betriebe hierzulande für über 10 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet und damit fast für jeden dritten Beschäftigten in Deutschland. In einigen Branchen wie der Gastronomie sind fast alle Mitarbeiter betroffen. Kai Clement berichtet.
Die Pandemie hat den Arbeitsmarkt erreicht. Kurzarbeitrekord statt Frühjahrsbelebung. Die historisch schlechten Zahlen kommen ausgerechnet kurz vor dem Tag der Arbeit. Zugleich verhindere man so Schlimmeres, so Arbeitsminister Hubertus Heil. Man bewahre Millionen vor Arbeitslosigkeit.
Kurzarbeit ist unsere starke Brücke über ein tiefes wirtschaftliches Tal. Und es sollte uns bei aller Bedrückung dieser Zahlen Zuversicht geben, dass wir dieser Krise nicht hilflos ausgeliefert sind.
In diesem Tal gibt es Wirtschaftszweige, die fast komplett Kurzarbeit haben. Heil nennt die Gastronomie mit über 93%. Annelie Bundenbach vom DGB beschreibt Kurzarbeit als einen Damm, der halte. Zitat, wir müssen alles dafür tun, dass er nicht bricht. Halten allerdings muss dieser Damm so viel wie nie zuvor.
Wir rechnen mit der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte.
Deutschlands Unternehmen haben für rund 10 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Der letzte Höchststand in der Finanzkrise lag mit 1,4 Millionen Menschen in der Spitze weit darunter. Allerdings weisen Arbeitsmarktexperten wie Johannes Vogel von der FDP darauf hin, dass diese 10 Millionen nicht das letzte Wort sein müssten.
Das sind angezeigte Kurzarbeitszahlen, nicht realisierte Kurzarbeit. Wir wissen aus vergangenen Krisen, dass das in etwa ungefähr bei einem Drittel lag. Sollte das in dieser Krise auch wieder so sein, auch ein Drittel von 10 Millionen würde alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen.
Erst im Jahresverlauf werde sich zeigen, ob die Milliardenrücklagen bei der Bundesagentur dafür ausreichten oder ob der Bund, wie in der Finanzkrise, Geld zuschießen müsse, so Heil. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände warnt bereits, die Rücklage schmelze, Zitat, schneller als Schnee in der Sahara. Am Ende könnte es doch höhere Beiträge zur Arbeitslosenversicherung geben. Heil hält dagegen, vorerst jedenfalls.
Ich kann für dieses Jahr deutlich sagen und auch für die Phase, in der wir wirtschaftlich sehen, dass es nicht um Beitragssatzerhöhungen gehen wird. Das wäre wirtschaftlich auch nicht vernünftig.
Die FDP wirbt erneut dafür, Arbeitsplätze in der Corona-Krise auch dadurch zu sichern, dass man die Vorgaben lockert.
Das heißt zum Beispiel, dass es natürlich richtig ist, dass wir verantwortliche Öffnungskonzepte und den notwendigen Gesundheitsschutz zusammenbringen, denn die Wirtschaft braucht hier Planbarkeit.
Die Corona-Krise verschont auch den morgigen Tag der Arbeit selbst nicht. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat zu einer bloß digitalen Großkundgebung aufgerufen, erstmals überhaupt. Solidarität heiße in diesen Zeiten, so der DGB, mit Anstand Abstand halten. Mutmachendes vom Arbeitsminister.
Ich weiß, dass viele Menschen sich in unserem Land Sorgen machen und viele auch jetzt schon soziale Härten erleben. Ich will nochmal deutlich machen, Deutschland hat einen starken Staat, wir haben eine starke Gesellschaft und eine starke Wirtschaft, sodass wir in der Lage sind, diese Prüfung zu bestehen.
Über den Arbeitsmarktbericht für April berichtete Kai Clement. Blick nach New York. Die Corona-Krise ist eine internationale Krise. Der UN-Generalsekretär ruft nun zu mehr Geschlossenheit, Entschlossenheit im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf. Antonio Guterres beklagt mangelnde Solidarität, vor allem der Industrienationen, mit den Entwicklungsländern, die mit der Pandemie und den dramatischen wirtschaftlichen und sozialen Folgen überfordert sein. Zum ersten Mal seit 3 Jahrzehnten, so Guterres, werde die Armut auf der Welt wieder zunehmen. Der UN-Generalsekretär rief die Regierung auch dazu auf, beim Wiederaufbau der Wirtschaft nicht alte und klimaschädliche Industrien zu unterstützen, sondern gezielt in die Energiewende zu investieren. Peter Mücke berichtet.
Das 39-stöckige Hochhaus der Vereinten Nationen am East River gleicht in diesen Tagen einem Geisterhaus. Die Büros im UN-Hauptquartier sind leer, nur ganz oben harrt Generalsekretär Guterres mit einem Stab von Mitarbeitern aus und versucht, die Weltgemeinschaft in der Corona-Krise irgendwie zusammenzubringen, sogar heute an seinem 71. Geburtstag. Besonders besorgt bin ich über die mangelnde Solidarität mit den Entwicklungsländern, sowohl bei der medizinischen Hilfe während der Pandemie, als auch bei der Bewältigung der dramatischen wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Schon früh hatten die Vereinten Nationen immer wieder auf die katastrophalen Folgen der Pandemie hingewiesen. Zum Beispiel für die Frauen, die besonders stark betroffen sind durch den entsetzlichen Anstieg der häuslichen Gewalt, oder für die Kinder, von denen im Augenblick 1,6 Milliarden nicht zur Schule gehen können, oder die 130 Millionen Menschen, die jetzt infolge der Corona-Krise zusätzlich unter Hunger leiden müssen. Während die Industrieländer in der Lage seien, die wirtschaftlichen Folgen mit eigenen Mitteln abzumildern, bräuchten Entwicklungsländer noch mehr Hilfe. Der UN-Generalsekretär warb erneut für seinen Nothilfefonds für die 51 ärmsten Länder in Südamerika, Afrika, Asien und im Nahen Osten. Von den angestrebten 2 Milliarden Dollar sei bisher etwa nur die Hälfte zusammengekommen. Die Internationale Arbeitsorganisation geht davon aus, dass durch die Krise 300 Millionen Jobs wegfallen werden. In manchen Ländern sind Impfprogramme für Kinder aus Kostengründen eingestellt worden. Investitionen gehen stark zurück. Bis zu 500 Millionen Menschen könnten neu von Armut betroffen sein. Das wäre der erste Anstieg seit 3 Jahrzehnten. Die Entscheidung der G20-Nationen, zumindest den ärmsten Ländern der Welt die Schulden zu stunden, sei ein erster Schritt. Jetzt müsse aber ein Schuldenmoratorium für alle Entwicklungsländer folgen und ein gezielter Schuldenerlass, damit besonders betroffene Länder wieder auf die Beine kommen könnten. Für die Industrienationen sieht Guterres in der Krise sogar eine Chance, die eigene Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltiger wieder aufzubauen. Ich appelliere an die Regierungen, jetzt in erneuerbare Energien zu investieren und in allen Bereichen grüne Jobs zu schaffen. Steuergeld sollte nicht dazu verwendet werden, fossile Brennstoffe zu subventionieren oder alte Industrien zu retten. Es ist jetzt an der Zeit, dem CO2-Ausstoß einen Preis zu geben und Verschmutzer zur Kasse zu bitten.
Über den Solidaritätsaufruf von Antonio Guterres, der Bericht von Peter Mücke. Es ist 23.30 Uhr gerade geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag mit den Kurzberichten. Blick nach Italien. Das Land zählt zu den Staaten, die am härtesten in Europa von der Corona-Pandemie betroffen sind. Die Wirtschaftsleistung des Landes ist stark eingebrochen. Die Kritik an den nur langsamen Lockerungen der Regierung in Rom wird schärfer. Jörg Seiselberg.
Auf den Straßen in Italien wird es ab Montag wieder etwas voller werden. Dann nehmen die Produktionsstätten ihren Betrieb auf, auch auf Baustellen wird wieder gearbeitet. Insgesamt rund 4,5 Millionen Italiener kehren dann an ihren Arbeitsplatz zurück. Die bislang strengen Ausgangsbeschränkungen werden gelockert. Längere Spaziergänge zu zweit und mit Kindern sind ab Montag wieder erlaubt, auch Sport nicht mehr nur in der Nähe der eigenen Wohnung. Landesweit mobil für schnellere Lockerungen in der Corona-Krise machen die Gastronomen. Nach den Plänen der Regierung in Rom sollen sie wie die Friseure noch bis 1. Juni keine Kunden empfangen dürfen. Mehrere hundert Restaurant- und Cafébesitzer haben aus Protest landesweit die Schlüssel ihrer Betriebe abgegeben. Die Botschaft der Restaurant-, Café- und Barbesitzer, der Friseure und Kosmetikerinnen lautet: Geduld und wirtschaftliche Reserven seien nach fast 8 Wochen Lockdown aufgebraucht. Zudem sei bei ihren Beschäftigten vom Kurzarbeitergeld, das die Regierung versprochen hat, noch fast nichts angekommen. Die Region Kalabrien hat gegen den Widerstand Roms bereits am Donnerstag die Öffnung von Restaurants und Bars erlaubt. Auch Südtirol möchte die Lockerungen beschleunigen. Am längsten warten, bis es wieder losgeht, müssen in Italien die Kinder. Die Schulen sollen erst im September wieder öffnen.
Wir bleiben in Europa. Die Regierungen mehrerer EU-Länder wollen Rechte von Fluggästen aussetzen. Michael Schneider.
12 Länder fordern in einem Brief an die EU-Kommission, zeitweilig die europäischen Regularien auszusetzen. Diese sehen eigentlich vor, dass Fluggäste bei gestrichenen Verbindungen finanziell entschädigt werden. Durch die Krise seien viele Airlines in Schieflage geraten, heißt es in dem Schreiben. Sie hätten weiter Kosten, aber kaum Einnahmen. Deshalb sollte vorübergehend eine Gutscheinlösung möglich sein. Viele Fluggesellschaften hatten das in den vergangenen Wochen bereits so gehandhabt. Experten wiesen aber darauf hin, dass nach EU-Recht eine volle Erstattung verpflichtend ist. Die EU-Kommission will daran auch festhalten. Verkehrskommissarin Valéan sagte, die Airlines sollten versuchen, ihre Gutscheine attraktiver zu machen, die Fluggastrechte müssten aber gewahrt bleiben. Die Initiative wird allerdings offenbar von einem Großteil der EU-Mitgliedstaaten unterstützt. Auch Deutschland habe den Vorstoß zwar nicht unterschrieben, aber Zustimmung signalisiert. Als einziges EU-Land hat sich bislang Luxemburg klar gegen die Aussetzung der Fluggastrechte positioniert. Sollte die Idee eine Mehrheit finden, könnte sie schnell im Europäischen Rat beschlossen werden.
Wir bleiben bei Wirtschaftsthemen in der EU. Die Corona-Krise hat Europas Wirtschaft den schwersten Einbruch seit Jahrzehnten beschert. Das hat die Statistikbehörde Eurostat nun mitgeteilt. Holger Beckmann.
Es ist ein Abrutschen im Rekordtempo. Die Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat belegen, wie massiv die Corona-Krise die Wirtschaft in der Eurozone in die Knie zwingt. Allein in den ersten 3 Monaten dieses Jahres verzeichneten die Staaten mit der gemeinsamen Währung einen Rückgang ihres Bruttoinlandsproduktes von insgesamt 3,8%. Der stärkste Einbruch innerhalb eines so kurzen Zeitraums seit Beginn dieser Statistik vor 25 Jahren. Experten erinnern daran, dass dies erst der Anfang sei und dass im Januar und im Februar die Corona-Wirkungen noch vergleichsweise begrenzt waren. Die Verbraucherpreise sind in dem Zeitraum quasi nicht mehr gestiegen. Dass die Eurozone schon vor Corona kaum gewachsen war und schon da Schwierigkeiten hatte, diese Delle zu überwinden, macht die Situation noch problematischer. In der gesamten EU schrumpfte die Wirtschaft in den ersten 3 Monaten um 3,5%. Besonders massiv war der Einbruch der Wirtschaftsleistung in Spanien, Frankreich und Italien.
Auch deswegen stemmen sich mit Milliarden Euros Europas Währungshüter gegen die Folgen der Corona-Krise. Die EZB ist zum Nachlegen bereit. Vorerst jedoch hält sich die Notenbank zurück. Der Rat der Europäischen Zentralbank hat bei seiner heutigen Sitzung den bisherigen Kurs weitgehend bestätigt. Ursula Mayer.
Die Europäische Zentralbank rechnet wegen der Corona-Krise mit einem dramatischen Einbruch der Wirtschaft. Er sei beispiellos in der Nachkriegszeit, sagte EZB-Präsidentin Lagarde nach der Ratssitzung in Frankfurt. Lagarde geht davon aus, dass die Wirtschaft in der Eurozone in diesem Jahr voraussichtlich zwischen 5 und 12% schrumpfen wird. Denn die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hätten das wirtschaftliche Leben in allen Ländern der Eurozone weitgehend zum Stillstand gebracht. Dadurch verschlechtere sich die Situation am Arbeitsmarkt massiv. Es sei höchst ungewiss, wie schnell sich Europa davon erhole. Um die Wirtschaft zu unterstützen, versorgt die EZB die Geschäftsbanken mit noch mehr billigem Geld. Das sollen sie in Form von Krediten an Unternehmen und Privatleute weitergeben. Man sei auch jederzeit bereit, die Anleihekäufe auszuweiten, so weit wie nötig, so lang wie nötig. Die Zentralbank wird bis Jahresende über 1 Billion Euro in Anleihen von Unternehmen und Staaten der Eurozone investieren und versucht so, die Zinsen niedrig zu halten.
Und damit kommen wir zur Börse. Zunächst der Blick nach New York. Der Dow Jones schloss im Minus und landete bei 24.346 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq schloss im Plus und landete bei 9.001 Punkten. Wie es auf dem Parkett in Frankfurt aussah, weiß Konrad Busen.
Der DAX ist ziemlich abgebröckelt im Lauf des Donnerstags, nachdem die Europäische Zentralbank ihren Zinsentscheid herausgegeben hatte. Ja, die Notenbanker der Eurozone sind kreativ mit ihren Ideen, wie sie die Kreditvergabe anfachen bzw. am Laufen halten können. Aber ihren ganz persönlichen Whatever-it-takes-Moment, den sucht die EZB-Chefin noch, so drückte es jemand an der Börse aus und versuchte so zu erklären, warum der DAX 2% verlor an diesem letzten Handelstag der Woche. Er fiel auf 10.861 Punkte. Eine andere Erklärung ist simpler. Im Lauf des Monats April ist der deutsche Aktienmarkt stark gelaufen. Der DAX hat mehr als 9% dazugewonnen im Laufe des April, trotz des Lockdowns, trotz katastrophaler Zahlen aus der Wirtschaft. Warum die Aktien doch gestiegen sind? Die langsame, langsame Rückkehr der Geschäfte macht Hoffnung. Die Hoffnung, dass die staatlichen Milliarden, mit denen die Wirtschaft gestützt wird, nicht umsonst ausgegeben werden. Außerdem war das Minus des DAX vorher im März bzw. seit Mitte Februar so stark, das schreit nach Erholung. Genau hier aber ist auch die Sorge an der Börse im Moment. Der Mai hat ja keinen guten Ruf bei vielen Anlegern, war ja doch in der Vergangenheit häufig ein Monat mit Aktienverkäufen. Sell in May, go away. Das wissen Börsenleute. Und so erklären sie, warum der DAX so abgebröckelt ist am letzten Handelstag des Aprils, an diesem Donnerstag.
Im Libanon ist die Hisbollah eine Organisation mit unglaublich viel Macht. Pro-iranisch, anti-israelisch verfügt sie über eine eigene Miliz und eine unter anderem Wohltätigkeitsorganisation. In Deutschland muss die Organisation nun alle Aktivitäten einstellen. Innenminister Horst Seehofer hat ein Betätigungsverbot ausgesprochen. Lob für diesen Schritt kommt aus ganz unterschiedlichen Richtungen. So hat zum einen die amerikanisch-jüdische Organisation American Jewish Committee das Betätigungsverbot begrüßt. Zum anderen kommt Lob auch aus ganz anderer Richtung, aus Saudi-Arabien. Auch für die wahhabitischen Machthaber in Riyadh ist die schiitische Vereinigung mehr als ein Dorn im Auge. Gudula Geuter berichtet.
Die Hisbollah steht seit 2013 auf der Terrorliste der Europäischen Union, allerdings nur als militärische Organisation. Mit der heute veröffentlichten Verfügung folgt in Deutschland nun auch das Verbot der politischen und zivilen Betätigung für die schiitische Islamistenvereinigung. Am frühen Morgen durchsuchten Polizisten Moscheen, Vereine und Wohnungen unter anderem in Berlin, Bremen, Münster, Recklinghausen und Dortmund. Die Hisbollah, so heißt es in einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums, rufe offen zu gewaltsamer Vernichtung Israels auf. Damit richte sie sich in eklatanter Weise gegen den Gedanken der Völkerverständigung, unabhängig davon, ob sie als politische, soziale oder militärische Struktur in Erscheinung trete. Das Verbot hatte sich abgezeichnet. Schon im vergangenen Jahr hatte das Bundesjustizministerium dem Generalbundesanwalt die Strafverfolgung von Aktivisten der Hisbollah erleichtert. Im Dezember hatte sich mit den Stimmen von CDU, CSU, SPD und FDP der Bundestag für ein Betätigungsverbot ausgesprochen. Auch Unionsfraktionsvize Thorsten Frey hatte für den Antrag geworben.
Weil wir der Auffassung sind, dass wir es nicht tatenlos hinnehmen können, dass dort eine terroristische Organisation, die das Existenzrecht Israels beschreitet und zum anderen eben auch mit terroristischen Mitteln das Land bekämpft, Deutschland als Rückzugsort, als Logistikraum, als Finanzierungsraum missbrauchen kann.
Die AfD hatte schon früher ein förmliches Vereinsverbot verlangt. Das ist laut Bundesinnenministerium nicht möglich, weil die ausländische Organisation in Deutschland nicht über gerichtsfest nachweisbare Teilstrukturen verfüge. Die Rechtsfolgen des Betätigungsverbots sind aber ähnlich. Die Razzia richtete sich nun gegen Moscheevereine, die Hisbollah mit Propaganda und Geld unterstützen sollen und die deshalb im Verdacht stehen, Teil der Organisation zu sein. In Sicherheitskreisen geht man allerdings von sehr viel mehr zugehörigen Vereinen aus. Der Verfassungsschutz schätzt die Zahl der Anhänger in Deutschland auf über 1000. Mit dem Betätigungsverbot ist es auch untersagt, Kennzeichen der Hisbollah zu verwenden, sei es öffentlich, in Versammlungen oder in Publikationen. Durch die heutige Bekanntmachung gilt das auch schon am 16. Mai. Auf den fällt in diesem Jahr der Al-Quds-Tag, an dem Demonstrationen gegen Israel stattfinden, an denen sich Hisbollah-Anhänger in der Vergangenheit beteiligt hatten. Israel begrüßte das Verbot als sehr wichtige Entscheidung. Außenminister Israel Katz wertete es als wichtigen und bedeutenden Schritt im weltweiten Kampf gegen den Terrorismus. Er forderte die Europäische Union auf, dem Beispiel zu folgen. Das tat auch die FDP. Bereits in der Bundestagsdebatte hatte ihr Innenpolitiker Benjamin Strasser betont:
Wir haben weiterhin das Ziel einer europaweiten Listung der Hisbollah als terroristische Organisation. Ja, die Gespräche mit Frankreich werden schwierig, aber die deutsch-französische Freundschaft muss und die deutsch-französische Freundschaft wird das aushalten.
Überfällig nannte das Verbot der Zentralrat der Juden in Deutschland. Die Hisbollah gefährde jüdisches Leben und die innere Sicherheit. Berlins Innensenator Andreas Geisel betonte, jeder, der sich gegen zentrale Werte unserer Verfassung stelle, Gewalt ermögliche und gegen das friedliche Zusammenleben der Völker agiere, müsse mit einer deutlichen Reaktion des Staates rechnen. Und der SPD-Politiker bekräftigte, dass sich die Verfügung gegen Anhänger der Terrororganisation nicht gegen gläubige Musliminnen und Muslime richte.
Gudula Goethe berichtete. Hunderttausende Kläger, ein Konzern. Das Musterverfahren zwischen VW und Verbraucherschützern ist per Dieselvergleich abgeschlossen. Unmittelbar vor dem Ende der verlängerten Annahmefrist hat sich der VW-Konzern mit rund 235.000 Kunden auf Entschädigungszahlungen geeinigt. Viele Kunden haben das Angebot angenommen. Doch für die Autoindustrie ist der Abgasskandal damit noch nicht beendet. Die zuständige EU-EuGH-Gutachterin kommt zu dem Schluss, der Einsatz von Abschalteinrichtungen sei nach EU-Recht verboten. Paul Vorreiter.
Das Gutachten dürfte die Diskussion um den Abgasskandal erneut anheizen und die Autohersteller weiter unter Druck setzen. Die Generalanwältin beim Europäischen Gerichtshof hält die Abschalttechnik bei den umstrittenen Dieselmotoren nämlich für unzulässig. Die fragliche Software soll erkennen, ob das Fahrzeug gerade dem Test unterzogen oder im normalen Straßenverkehr genutzt wird. Im Laborfall läuft die sogenannte Abgasrückführung dann auf Hochtouren, die drosselt den Ausstoß gesundheitsschädlicher Stickoxide. Das Ergebnis: Im Test werden die entsprechenden Euro-Grenzwerte eingehalten, die Zulassung ist bestanden. Im Betrieb auf der Straße hingegen läuft der Motor wieder stärker und es werden deutlich mehr Stickoxide herausgeblasen. In dem vorliegenden Fall will ein französischer Richter, der gegen VW ermittelt, wissen, wann eine nach EU-Recht verbotene Abschalteinrichtung vorliegt und in welchen Fällen sie ausnahmsweise verwendet werden darf. Die Gutachterin kommt zu dem Schluss, Software, die zur Senkung von Abgaswerten bei Labortests zum Einsatz kommt, ist als Abschalteinrichtung zu verstehen und damit nach EU-Recht verboten. Und die Generalanwältin plädiert dafür, Ausnahmen von dieser Regelung eng auszulegen, etwa wenn es darum geht, den Motor vor plötzlichen Schäden zu schützen oder um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Vorrichtung darf aber nicht eingesetzt werden, um den Verschleiß oder die Verschmutzung des Motors zu verzögern. Falls die Richter am obersten EU-Gericht dem Gutachten folgen, so könnte sich VW nicht darauf berufen, dass es nach Europarecht zulässig sei, im Normalbetrieb großzügig die umweltschonende Abgasrückführung abzuschalten. Jutta Paulus, Europaabgeordnete der Grünen, begrüßt die Schlüsse der EuGH-Gutachterin.
Ich freue mich, dass sie sich da den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses des Europaparlamentes zur Dieselaffäre anschließt, denn das Nicht-Einhalten von Grenzwerten ist kein Kavaliersdelikt. Hier geht es um die Gesundheit von Menschen und gerade jetzt, wo wir feststellen, dass Menschen, die in stark mit Stickoxid belasteten Gebieten leben, die eine vorgeschädigte Lunge haben, auch stärker an Covid-19 erkranken, sollte uns das wirklich eine Mahnung sein.
Oft folgt der Europäische Gerichtshof dem Gutachten der Generalanwälte, aber nicht immer. Das Urteil wird in einigen Wochen erwartet. Kommende Woche kommt außerdem die erste Volkswagen-Dieselklage vor den Bundesgerichtshof. Damit erreicht der Streit über Entschädigungen für manipulierte Dieselfahrzeuge in Deutschland die höchste richterliche Instanz. In dem Fall geht es darum, ob einem Kläger die volle Ausstattung seines gut 30.000 Euro teuren Gebrauchtwagens zusteht, den er an VW zurückgeben will.
Paul Vorreiter berichtet. Zum ersten Mal seit 2 Jahren haben die Außenminister Deutschlands, Russlands, der Ukraine und Frankreichs wieder gemeinsam über Europas letzten Krieg, den Konflikt in der Ostukraine, gesprochen. Weil trotz Absprache beim Gipfel von Paris im Dezember immer noch keine neue Waffenruhe vereinbart wurde, hat der deutsche Außenminister Heiko Maas seine Kollegen in Moskau und Kiew zu größeren Anstrengungen aufgerufen. Markus Pindor.
Es blieb Bundesaußenminister Maas nicht viel anderes übrig, als das Offensichtliche festzuhalten. Die Umsetzung der Beschlüsse des Gipfeltreffens in Paris vor einem halben Jahr lässt weiter zu wünschen übrig. Die Intensität der Kampfhandlungen im Osten der Ukraine ist zwar zurückgegangen, aber von einer Waffenruhe kann nicht die Rede sein. Erfreulich sei, dass einige Kriegsgefangene in ihre Heimatländer zurückkehren konnten.
Schließlich haben wir auch über den Gefangenenaustausch gesprochen, die 2 Gefangenenaustausche, die es seit Dezember gegeben hat, sind sehr erfreulich. Allerdings sind wir uns auch genauso einig gewesen, dass weitere Erfolge in dieser Beziehung dringend nötig sind. Es geht jetzt zu beweisen, dass es nicht nur bei Worten und Erkenntnissen, die anscheinend alle haben, bleibt, sondern dass auch Taten folgen.
Es gehört jedoch mittlerweile zur diplomatischen DNA der Verhandlungen über den Konflikt, dass die Bekundungen meist meilenweit von der Umsetzung entfernt sind. So haben die OSZE-Beobachter immer noch keinen freien Zugang zum Gebiet der von Russland unterstützten Separatisten. Dies, so Maas, sei jedoch die Grundvoraussetzung für die Überwachung eines Waffenstillstandes.
Am Schluss bleibt das Wichtigste zunächst, eine dauerhafte und auch vollständige Waffenruhe zu erzielen, eine, die ihren Namen verdient. Deshalb ist das Thema, mit dem wir uns heute sehr intensiv beschäftigt haben. Und diese Waffenruhe muss auch überprüfbar sein. Und dazu brauchen wir eben die Sonderbeobachtungsmission der OSZE auf dem gesamten Gebiet der Ukraine. Sie muss dort präsent sein können.
Die Corona-Pandemie mache die Gesamtsituation nicht einfacher, dürfe aber kein Feigenblatt für eine mangelhafte Umsetzung der Beschlüsse von Paris sein, so Außenminister Maas. Einigkeit, zumindest auf der Ebene der Bekundung, gab es bei einigen humanitären Fragen. Die Rentenzahlungen im Separatistengebiet müssten ungehindert möglich sein. Der Zugang von Hilfsorganisationen müsse verbessert werden und die Entminung müsse schneller vorankommen. Auf die Frage, ob Russland versuche, sich aus den Verhandlungen herauszuziehen und die Separatisten als Ansprechpartner in den Vordergrund zu stellen, erklärte Maas, für die Bundesregierung blieben die Ukraine und Russland die Vertragspartner der Minsker Verträge. Das habe auch der UN-Sicherheitsrat so bestätigt. Maas kündigte an, dass die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, der Ukraine und Russlands in 4 Wochen erneut zusammentreffen würden. Ein Gipfeltreffen der Regierungschefs ist mangels konkreter Vereinbarungen derzeit nicht in Sicht.
Markus Pindor. Die Corona-Krise verlangt vor allem Pflegekräften in unserem Land sehr viel ab. Neben Dankesliedern und Postern soll es nun auch eine Prämie geben. Das klingt erstmal gut. Waltraud Kann, Leiterin der Sozialstation im Breisgau, ist dennoch sauer. Warum? Darüber hat meine Kollegin Katrin Heise mit ihr gesprochen in unserem täglichen Podcast Coronavirus – Alltag einer Pandemie. Folge 27, wie immer, nachzuhören unter dlf.de. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Ja, das Interessante ist ja, seit 14 Tagen diskutieren wir darüber. Wir selber in der Pflege werden tagtäglich von den Mitarbeitern gefragt, seit es überhaupt im Raum stand. Wir haben alle, die politisch interessiert sind, Zeitung lesen, auch gelesen, bei der Lufthansa ging das ratzefatze innerhalb von 24 Stunden, dass dann Milliardenzahlung genehmigt wird. Und bei der Pflege braucht man 14 Tage, um sich überhaupt mal zu verständigen, wer hier was zahlt. 1.000 Euro, das stimmt zwar so für einen 100% Beschäftigten, hat jetzt der Bund nach längerem Ringen, muss man sagen, gesagt, okay, sie machen das, haben noch nicht geklärt, wer die 500 Euro, die im Raume stehen, zu zahlen hat. Bayern ist vorgeprescht, hat gesagt, sie übernehmen das bei einer 100% Stelle. Und wir müssen doch ganz ehrlich sagen, 1.500 Euro ist auch ein Witz. Also von vornherein habe ich gesagt, klatschen und einmal Bonuszahlung hilft uns in der Pflege nicht. Wir haben die größte Sorge, dass wir hinten runterfallen. Überall geht es jetzt um Soforthilfen, Abwrackprämien stehen wieder im Raume und bei uns, uns will man auch ein Stück weit abspeisen mit so einer Bonuszahlung, wo wir dann womöglich noch als Arbeitgeber selber in die Bresche springen müssen. Wir als Betrieb haben alleine im März eine Mindereinnahme von 50.000 Euro gehabt und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die wiederbekomme. Ich bin dabei, diese Formulare auszufüllen, aber es steht noch voll im Raume, dass wir nicht alles erstattet bekommen. Deswegen bin ich auch so.
Ja, Mindereinnahme, weil?
Mindereinnahmen, wir haben komplett ja die Tagespflege schließen müssen. Das ist uns komplett weggebrochen. Das sind so in etwa 45.000 Euro. Unsere ganzen Betreuungsangebote finden nicht statt. Da haben wir noch mal eine größere Summe, von der wir sprechen. Wir hatten jedoch einen ganz großen Aufwand, um einfach die Menschen zu erreichen, die Angehörigen, mit ihnen zu sprechen, sie zu trösten auch. Und deswegen also stehen wir eher mit dem Rücken an der Wand und sagen, ja, wovon sollen wir das denn bezahlen? Und man macht sich so einfach. Also
Wie hätten Sie es denn gern? Was wäre?
Ich hätte es gerne so gehabt, dass der es ankündigt, und es ist mir fast egal, wer das macht, ob das die Bundeskanzlerin ist oder der Gesundheitsminister, dass der vorab klärt, ich kündige jetzt was an, ich muss doch verantwortlich wissen, von was für einem Volumen rede ich. Und ich muss doch, wenn ich was ankündige, auch wissen, wer das bezahlt und dass es bezahlt wird. Verstehen Sie, so hätte ich es gerne gehabt.
Ja, scheint schwer, den Worten Frau Kanz zu widersprechen. Der Auszug aus unserem täglichen Corona-Podcast. Ich hätte fast gesagt, jetzt geht's weiter mit Menschen, denen 1.500 Euro wahrscheinlich nicht so wichtig sind. Wir gucken auf die Fußball-Bundesliga. Wenn die Saison aufgrund der Coronavirus-Krise mit Geisterspielen fortgesetzt wird, könnte bei Freitagsspielen und den Relegationspartien der Bundesliga der Bildschirm für den Rest der Saison schwarz bleiben. Heinz-Peter Kreuzer.
Geschätzte 40 Millionen Euro hat DAZN für die Rechte an 45 Partien der Fußball-Bundesliga vor der Saison an Eurosport gezahlt. Der Spartensender muss etwa das Doppelte an die deutsche Fußballliga DFL überweisen. Jetzt will Eurosport nach Medienberichten die letzte Rate in Höhe von 10 Millionen Euro nicht zahlen. Darüber hinaus spekuliert die Sportbild, Eurosport wolle den Vertrag für die kommende Saison auch kündigen. Ein Dementi von Eurosport bleibt aus. Auch DAZN und die DFL äußern sich nicht. Manuel Weiß, Chefredakteur des Branchendienstes Quotenmeter, erstaunt die Entwicklung.
Grundsätzlich ist die Situation, die jetzt hier eingetreten ist, aber schon überraschend, weil eigentlich ja nur noch ein Jahr der Vertragslaufzeit aussteht und es, wenn man sich mal insgesamt die Umsätze von großen Medienunternehmen anschaut, ja nur um vergleichsweise Peanuts geht. Das aber kann auch ein kleines Ausrufezeichen sein.
Denn die finanzielle Lage von Eurosports Mutterkonzern Discovery ist angespannt, vor allem seit der Verlegung der Sommerspiele 2020. Bei der US-Finanzaufsichtsbehörde wurden schon am 24. März olympiabezogene Verluste bis zu 200 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal gemeldet. Wegen der Coronavirus-Pandemie hat Discovery seinen Kreditrahmen strapaziert und eine halbe Milliarde US-Dollar zur Aufrechterhaltung der Liquidität beansprucht. Zusätzlich tritt man nun auf die Kostenbremse. Der Weiterverkauf der Bundesligarechte war da nur eine von vielen Maßnahmen. Für Eurosport war es kostengünstiger, die Rechte zum halben Preis abzugeben, als sie zu vermarkten. Für den Branchenexperten Weiß ist diese Entwicklung keine Überraschung.
Die jüngsten Schlagzeilen um Discovery und Eurosport zeigen, so sie denn stimmen, dass es selbst für große Medienunternehmen bei weitem kein Selbstläufer ist, mit der Fußball-Bundesliga Geld zu verdienen, sofern sie nicht schon über einen bestehenden Stamm an Sportabonnenten verfügen. Discovery und Eurosport sind ein Beispiel, vor eineinhalb Jahrzehnten war Arena ein anderes.
Für die DFL sind das keine tollen Perspektiven. Zum einen droht noch ein Rechtsstreit mit Eurosport wegen der kommenden Saison und für die Ausschreibung der nächsten Rechteperiode, die im Juni wieder aufgenommen werden soll, sind schwer zu refinanzierende Medienrechte kein Preistreiber.
Heinz-Peter Kreuzer berichtete. Damit kommen wir um 23:54 zur Presseschau, zusammengestellt von Cengiz Ünal, vorgetragen von Jürgen Albrecht.
Bund und Länder haben sich auf weitere Lockerungen der Corona-Auflagen verständigt. Dazu schreibt die Neue Presse aus Coburg: Klar wünscht sich jeder sein Leben zurück, so wie es vor der Corona-Krise war, mit allen Grundrechten. Doch die extremen Einschnitte in die Bewegungsfreiheit bleiben unausweichlich. Wie diese Schritte im Einzelnen ausgestaltet waren, welche Wege jetzt zurückführen, darüber lässt sich streiten, aber nicht darüber, dass sie wie im Rest der Welt notwendig waren. Denn nicht die Politik hat unser Leben verändert, es war und ist das Virus. Die westfälischen Nachrichten aus Münster fordern, die mündigen und vernunftgeprägt handelnden Bürger haben sich in den zurückliegenden Wochen verantwortungsvoll verhalten. Aus Einsicht, mit Geduld und gutem Ergebnis. Weil für den Fall regionaler Ausbrüche der Seuche nun sofort und radikal reagiert werden kann, muss der nationale Tiefschlaf endlich ein Ende haben. Seit Wochen müssen viele Eltern neben dem Homeoffice auch das Homeschooling stemmen. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth mahnt an, wenn das Land nicht will, dass viele Familien kaputt gehen, ist es Zeit, den Unterricht zu Hause zu beenden. Die Schüler können eben nicht den Stoff zu Hause lernen, den sie eigentlich in der Schule erklärt bekommen. Die Lehrer, die keine Abschlussklasse oder vierte Klasse haben, könnten sich dann bis zu den Sommerferien um die schwächeren Schüler kümmern. Die Eltern hätten mehr Luft zum Atmen und die Arbeitgeber wären froh, wenn ihre Mitarbeiter nicht dauergestresst im Homeoffice sind. Das Westfalenblatt aus Bielefeld zeigt sich besorgt mit Blick auf die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt. Zweite Infektionswelle oder Kollaps der Wirtschaft? Welches Risiko ist größer? Die eine richtige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Doch wir können nicht auf Dauer im Stillstand verharren, ohne dass Not und Elend erheblich anschwellen. Der Druck also wächst, Konzepte zu entwickeln, die über längere, ja lange Zeit ein Leben mit dem Virus erträglich machen. Auch die Heilbronner Stimme äußert sich zur wirtschaftlichen Situation. Kurzarbeit ist nicht nur ein Krisensignal, sondern auch ein Hoffnungsschimmer. Die Unternehmen greifen nicht zum Rotstift oder streichen Stellen, sondern nutzen die Kurzarbeit, um ihre Beschäftigten durch diese beispiellose Krise zu führen. Denn wenn es wieder aufwärts geht, sind gute Mitarbeiter das wertvollste Gut jeder Firma. Das Straubinger Tagblatt setzt den Tag der Arbeit in den Mittelpunkt. Das alles kann uns deutlich machen, welchen Stellenwert die Arbeit als solche hat. Wer sie nur auf den Broterwerb reduzieren wollte, unterschätzt ihre soziale Komponente in aller Deutlichkeit. Mag das Homeoffice vielfach auch eine Variante sein, um aus der Not eine Tugend zu machen. Ohne die Kontakte am Arbeitsplatz ist eine soziale Gesellschaft nicht denkbar.
Die Pressestimmen von morgen, zusammengestellt von Cengiz Ünal, vorgetragen von Jürgen Albrecht. Vielen Dank dafür. Das war's von uns, das war's mit Das war der Tag. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören und kommen Sie gut durch die Nacht.